Ja, wir befinden uns gerade im ersten Petrusbrief. Den ersten Petrusbrief, den behandeln wir Vers für Vers. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit 1. Petrus 4, Vers 19, also mit dem letzten Vers von Kapitel 4 und dieses Kapitel dann auch abschließen. 1. Petrus 4, Vers 19 heißt es: Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Und ich möchte drei Punkte aufgrund von diesem Vers behandeln. Erstens das Thema, dass wir uns dem treuen Schöpfer anvertrauen. Wir haben uns da letztes Mal schon mit beschäftigt. Ich greife es aber heute noch mal kurz auf. Dann die Frage, werden wir enttäuscht werden, wenn wir uns dem treuen Schöpfer anvertrauen, als zweiter Punkt. Und als dritter Punkt, das Gute tun, dabei das Gute tun. Nun, ich fange an mit Nummer 1, dass wir uns ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Gott ist treu, das betont die Bibel immer wieder. Deswegen ist er genau die richtige Adresse. Er ist derjenige, dem wir uns anvertrauen sollen. Und dieses Wort im Griechischen, das ist dasselbe Wort, das der Herr Jesus verwendet, als er seinen Geist in die Hände des Vaters befiehlt. Und wir wissen natürlich, der Herr Jesus hat das im Vertrauen auf den Vater getan. Und damit wird auch die Antwort von Punkt 2 schon etwas vorweggenommen. Werden wir enttäuscht? Ich denke, alle sind der Meinung hier, dass wir nicht enttäuscht werden. Das nehme ich schon mal vorweg. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie dieses Wort auch verwendet wird. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Also hier befahlen sie eben die Gläubigen dem Herrn an. Unter Gebet und Fasten geschah es in dem Fall. Und so sollen wir es tun, wir sollen es grundsätzlich tun. Wir sind aufgefordert, uns ihm anzuvertrauen, uns ihm hinzugeben. Aber speziell im Petrusbrief, und das haben wir schon ausführlich gesehen, geht es ja um das Leiden. Es geht darum, dass Gläubige mit Leid konfrontiert werden, dass Gläubige um Christi willen verfolgt werden, dass sie Schweres durchmachen. Und das war sowohl zu der Zeit so, als Petrus gelebt hat. Das wurde sogar noch schlimmer im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Und es ist heute weltweit so, dass Gläubige verfolgt werden, aufgrund dessen, dass sie zu Christus gehören. Sie müssen gar nichts tun, nicht mal provozieren. Allein die Tatsache, dass sie zu Christus gehören, heißt, dass sie in die Verfolgung kommen können, in Leid kommen können und sogar getötet werden können. Und das passiert gerade in Ländern, wo viel Verfolgung eben herrscht, sehr häufig. Und Petrus weiß darum, er weiß um die Tatsache, dass der Jesus gesagt hat, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Und er bereitet somit auch diejenigen darauf vor, die noch nicht verfolgt werden. Dass diejenigen, die noch nicht verfolgt werden und die sich darüber freuen, dass sie ein ruhiges Leben führen können, dass sie auch bereit sind, wenn plötzlich die Verfolgung kommt. Die kann auch sehr unerwartet kommen. Und somit ist dieser Brief und die Aussagen von Petrus sind eben auch für uns eine Vorbereitung auf schlimmere Zeiten. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir uns freuen können, dass wir hier sitzen dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir das Wort predigen und hören dürfen, dass wir christliche Literatur weitergeben dürfen, dass das alles möglich ist, aber das ist nicht selbstverständlich. Wir sollen und dürfen natürlich dankbar sein, solange das ist, aber wir sollen auch bereit sein, wenn es anders kommt, dann sollen wir uns nicht befremden lassen, wie Petrus es ausdrückt, nicht befremdet sein, sondern wissen, das gehört zur Nachfolge mit dazu. Und gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass wir uns dem Herrn anvertrauen, so wie wir es hier gelesen haben und auch in Apostelgeschichte 20 lesen, in Vers 23. Entschuldigung, 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Heiligen. Also hier haben wir das gleiche griechische Wort. Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Also ihm vertrauen wir uns an und dem Wort seiner Gnade. Und dieses Wort hat die Kraft, uns aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten, wie es hier heißt. Theoretisch könnte man sagen, das ist ja ganz selbstverständlich, jeder Gläubige weiß doch, dass er sich dem Herrn anvertrauen soll. Und trotzdem haben wir hier diese Aufforderung, das zu tun. Denn ich denke, gerade dann, wenn man mit Verfolgung konfrontiert wird, wenn man leidet, wenn man Schweres durchmacht, dann ist das auf einmal nicht mehr so selbstverständlich. Dann kann es durchaus sein, dass man den Herrn aus den Augen verliert und anfängt zu hadern und mit der Situation nicht zurechtkommt. Auch wahre Gläubige, da gibt es viele Zeugnisse von wahren Gläubigen, die sich so verhalten haben und die erstmal vielleicht auch durch andere, die ihnen dann beigestanden sind, die sie besucht haben, wie auch immer, mussten sie darauf hingewiesen werden, so wie Petrus hier darauf hinweist, dass die Leidenden sich dem treuen Schöpfer anvertrauen. Und was wir schon betrachtet hatten, er verwendet hier diesen Begriff der treue Schöpfer. Warum genau der treue Schöpfer? Was hat das mit der Schöpfung zu tun? Wir wissen, dass der Schöpfer, wer ist der Schöpfer? Im Alten Testament wird der Vater mit dem Schöpfer in Verbindung gebracht, aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Herr Jesus alles erschaffen hat und genauer können wir sagen, der Vater hat alles durch den Herrn Jesus erschaffen. Und im Kolosserbrief lesen wir, dass der Herr Jesus alles erhält durch seine Kraft. Er ist also nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter dieses Universums und derjenige, der alle Umstände in diesem Universum lenkt. Das bezieht sich nicht nur auf den Spatz, der auf den Boden fällt, sondern auf alle Dinge, eben auch auf die Umstände, in denen wir uns befinden und die Umstände, die uns begegnen. Alle Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Und keins fällt runter, kann man sagen, ohne unseren Vater. Dadurch, dass er der treue Schöpfer ist, dürfen wir uns ihm anvertrauen. Und wir sehen hier eben auch den klaren Hinweis, gerade in solchen Stellen, wenn wir sehen, es steht mit dem Vater in Verbindung, mit dem Sohn in Verbindung, dann sehen wir hier einen Hinweis auch auf die Dreieinigkeit, auf den dreieinigen Gott. Wenn auch diese Lehre der Dreieinigkeit nicht wörtlich so formuliert ist in der Bibel, inhaltlich finden wir sie in der Schrift immer und immer wieder. Und somit befehlen wir uns diesem lebendigen Gott an. Er lenkt alles, er erhält alles. Und das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Werden wir enttäuscht werden? Ich habe die Antwort vorweggenommen. Nein, wir werden nicht enttäuscht werden. Und ich beziehe mich jetzt natürlich auf wahre Gläubige, als jemand, der von sich sagen kann, ich bin von Neuem geboren worden. Denn es kann auch sein, jemand meint nur, er sei von Neuem geboren worden, er beruft sich auf das Wort und sagt, Gott wird treu sein und wird mich erhalten. Und dabei kennt er den lebendigen Gott gar nicht. Diese Aussage, dass wir nicht enttäuscht werden, die kann ein Gläubiger von ganzem Herzen betonen und daran von ganzem Herzen festhalten. Und speziell in solch einer Situation ist es wichtig. In einer Situation, wo man herausgefordert wird, wo man vielleicht auch angegriffen wird mit negativen Gedanken, mit niederdrückenden Gedanken, genau dann ist es wichtig zu wissen, der Herr wird uns nicht enttäuschen, wir werden nicht zu Schanden werden. Und das sehen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament schlage ich einen Psalm auf. Und zwar Psalm 22. Ab Vers 5. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Also ein Zeugnis. Wir wissen, dieser Psalm ist gleichzeitig ein messianischer Psalm, wo es dann auch um den Messias und sein Leid geht. Aber hier ist es ein Zeugnis in Bezug auf die Vergangenheit, in Bezug auf die Väter. Sie haben vertraut, sie wurden errettet, sie haben vertraut, sie wurden nicht zu Schanden. Schlagen wir eine Stelle aus dem Neuen Testament auf, wo wir auch dieses Prinzip finden, den Römerbrief. Römer Kapitel 10, ab Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Diese wichtige Stelle, wo es ja eben um das Heil an sich geht, wie man gerettet wird, die betont auch wieder das, was ich schon gesagt habe, das bezieht sich auf wahre Gläubige. Das bezieht sich auf solche, die an das Evangelium glauben, die darauf vertrauen. Und wenn wir diese Stelle genauer betrachten, so wird zwar erwähnt, dass man mit dem Mund den Herrn bekennt, aber es wird auch betont, dass man in dem Herzen glaubt. Und somit ist diese Stelle auch eine Bestätigung der Tatsache, dass die Bibel uns sagt, man wird durch Glauben gerettet, durch Glauben allein. Es gibt auch eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Mit dem Mund bekennt man sich zum Heil. Mit dem Mund bekennt man sich zu dem, was im Herzen schon vorgegangen ist. Denn niemand wird sich bekennen zum Herrn, wenn nicht rettender Glaube im Herzen bereits gewirkt worden ist. Und somit betont auch diese Stelle wie andere, Römer 5, Vers 1, Römer 3, ab Vers 21, dass das Heil aus Glauben ist und dass wer rettenden Glauben hat, der wird nicht zu Schanden werden. Jeder, heißt es, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Somit betont auch das, diese Tatsache, dass man nicht zu Schanden wird, wenn man auf den Herrn Jesus vertraut, wenn man zu ihm gehört, wenn man sein Eigentum ist. Das ist auch eine Wahrheit, wenn wir im Römerbrief bleiben, die weiter vorne schon betont worden ist, nämlich in Römer 8. Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wenn wir schon diesen Abschnitt, wir lesen gleich noch weiter, aber wenn wir diesen Abschnitt schon anschauen, dann sehen wir diese Wahrheit, dass Gott alles in seiner Hand hält. Wie kann es sonst sein, dass in Vers 28 gesagt wird, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Man könnte auch sagen, alle Dinge zum Besten zusammenwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und jemand hat es mal so beispielhaft gesagt, wenn jemand sehr starken Hunger hat, dann bringt es nichts, wenn wir ihm Backpulver geben. Dann bringt es ihm auch nichts, wenn wir ihm ein rohes Ei geben, außer er ist am Verhungern. Es bringt nichts, wenn wir ihm die einzelnen Zutaten eines Brotes geben. Aber wenn wir daraus ein Brot backen und ihm das geben, dann wird er dadurch gesättigt. Und so ist es hier. Alle Dinge wirken zum Besten zusammen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt nicht, dass jede einzelne Begebenheit, die dem Gläubigen zustößt oder ja, die in das Leben des Gläubigen kommt, gleich gut ist oder das Beste ist, aber zusammen mit allen anderen Umständen und Dingen, die passieren und die Gott lenkt im Leben eines Gläubigen, das wirkt zum Besten zusammen. Das heißt, ein Gläubiger kann nie sagen, gut, wenn alles zum Besten dient, dann sündige ich jetzt, dann lasse ich es richtig krachen. Denn diese einzelne Handlung des Gläubigen, die ist für ihn nicht gut. Und es gibt ganz klar Dinge, wo die Bibel sagt, die sind für Gläubige nicht gut. Wir wissen aber, zusammen dienen alle Dinge dem Gläubigen zum Besten. Und das kann nur deswegen sein, weil Gott der souveräne Herrscher und Lenker des Universums ist. Menschlich gesehen können wir das gar nicht verstehen, wie das sein kann. Und so wissen wir, und speziell dafür ist diese Stelle ja auch gegeben, diese Aussage, dass speziell im Leid wir wissen dürfen, dass es auch Teil von Gottes Plan und Ratschluss darstellt für den Gläubigen. Und so darf der Gläubige wissen, das fällt ihm nicht durch Zufall zu, sondern es fällt ihm durch den Plan und Übereinstimmung des Planes des Herrn zu. Es ist letztendlich sein guter Plan für den Gläubigen. Und jetzt kommt diese sogenannte goldene Kette ab Vers 29. Eine Kette, warum? Weil eine Aussage an der anderen hängt oder eine zu der anderen führt. Eine Wahrheit führt zu der nächsten wie eine goldene Kette. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sehen hier, der Gläubige ist Teil des Planes Gottes von Ewigkeit her, zuvor ersehen. Er ist Teil dieses Planes, und wenn er Teil dieses Planes ist, dann wird auch das eintreten, was hier gesagt wird, er wird dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das Ziel, das Gott mit dem Gläubigen hat. In Vers 30 wird es noch genauer gesagt, die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Ja, die Berufung führt hier dann zur Rechtfertigung, und die wirksame Berufung, von der Paulus eben spricht, das ist gleichzusetzen mit dem rettenden Glauben. Denn er nennt die Gläubigen auch die berufenen Heiligen. Die er berufen hat, die hat auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir sehen, und das ist sehr wichtig, dass er das hier in Vergangenheit ausdrückt. Es ist praktisch eine prophetische Vergangenheit. Das finden wir sehr oft in der Schrift, eine prophetische Vergangenheit. Etwas wird über die Zukunft gesagt, aber es wird in Vergangenheit ausgedrückt, weil es etwas Sicheres ist. Es ist etwas, das unumstößlich ist. Und so weiß der Gläubige, er wird sicher verherrlicht werden. Und das Wichtige daran ist, dass diese Kette wirklich alle immer beinhaltet. Das ist wichtig, das zu sagen. Es heißt, die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Er sagt nicht, ein Teil derer, die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Und er sagt dann, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Er sagt nicht, ein Teil derer, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und dann sagt er, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und hier sagt er wiederum nicht, ein Teil derer, die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Es sind immer die. Er spricht immer von der gleichen Gruppe. Und das ist das, was dem Gläubigen auch Sicherheit gibt. Er weiß, er ist Teil dieses Planes. Gott hat diesen Plan angefangen und er wird ihn auch vollenden. Das, was Gott anfängt, das vollendet er auch, so wie es im Philipperbrief heißt. Und deswegen ist das, was jetzt kommt, sehr passend zu dieser goldenen Kette. Ab Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Auch eine wichtige Aussage. Er hat doch seinen Sohn nicht verschont. Wir haben es heute von Jürgen schon gehört. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Wenn er seinen liebsten Sohn nicht verschont hat, warum sollte er uns dann nicht alles schenken? Das Liebste hat er uns ja schon geschenkt. Wenn er uns das Liebste geschenkt hat, warum sollte er uns in der Zukunft dann mit ihm nicht auch alles schenken? Und hier haben wir eine rhetorische Frage natürlich. Ja, er wird uns alles schenken, das will er damit ausdrücken. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Kann eine Anklage gegen Gläubige Bestand haben? Kann eine Anklage des Widersachers im Gericht gegen den Gläubigen Bestand haben? Nein. Warum? Weil wir gerechtfertigt sind. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt, nicht aufgrund von unserer Güte oder unserem Verdienst, sondern aufgrund dessen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Er hat es vollbracht. Er hat alles Nötige zu unserem Heil getan. Und wenn er es getan hat, wenn er uns gerechtfertigt hat, dann ist keine Anklage mehr möglich. Der Widersacher kann nicht kommen und sagen, jetzt schau doch mal, was der wieder angestellt hat. Er hat sich versündigt an dir. Dann kann der Herr Jesus sagen, Moment mal, sieh meine Wunden. Ich habe dafür bezahlt. Auch für diesen Mist, den er gebaut hat, könnte man sagen, auch dafür hat der Herr Jesus bezahlt. Was wiederum nicht bedeutet, dass der Gläubige fortan sündigt, wie er will. Das bedeutet es mitnichten. Da sagt Paulus, das sei ferne. Denn der Gläubige ist dazu berufen, ein Leben in Heiligkeit und Rechtschaffenheit zu führen. Und wenn er den Heiligen Geist hat, dann wird er vom Heiligen Geist getrieben in diese Richtung. Das sind nämlich Gottes Kinder. Das sind diejenigen, die vom Heiligen Geist getrieben werden. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt uns die Bibel. Das heißt, ein Gläubiger, der wirklich gläubig ist, hat nicht diese Einstellung und diese Haltung, dass er sagt, ist doch mir egal, ist doch alles schon bezahlt, jetzt mache ich, was ich will. Das ist nicht die Einstellung eines wahren Gläubigen. Was nicht heißt, dass vorübergehend ein Gläubiger mal solch eine Einstellung haben kann. Denn ein Gläubiger kann von der Gesinnung her auch in eine falsche Gesinnung kommen. Deswegen heißt es ja immer wieder, wir sollen die Gesinnung haben, die Christus Jesus auch hatte. Deswegen müssen wir auch dazu aufgefordert werden und müssen Buße tun, sind aufgefordert zur Buße, wenn wir merken, dass wir die falsche Haltung gegenüber dem lebendigen Gott haben. Wer will also Anklage erheben? Das ist nicht möglich, denn Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Also eine Verurteilung eines wahren Gläubigen ist nicht möglich. Wir haben uns beschäftigt mit der Aussage, das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Das, was hier in diesem Leben geschieht, entspricht nicht diesem letzten Gericht. Was das jüngste Gericht angeht, haben wir, das haben wir schon betrachtet, die Zusage, dass wir in dieses Gericht nicht müssen und somit werden wir in diesem Gericht auch nicht verurteilt werden, weil der Herr Jesus für uns eintritt. Er ist unser Fürsprecher. Er ist zu Rechten Gottes. Und deswegen dann Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und hier sehen wir, wie Paulus genau dieses Thema aufgreift, das Thema der Verfolgung. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße und so weiter, Gefahr oder Schwert. Vor all dem braucht der Gläubige sich nicht zu fürchten. Nicht, was die Ewigkeit angeht, denn all diese Dinge können ihn nicht scheiden von der Liebe des Christus und ihn dazu bringen, dass er doch verloren geht, weil dann würde er ja doch verurteilt werden, wenn nur ein einziger Gläubiger auf der ganzen Welt, der jemals gelebt hat, nur ein einziger wirklich verdammt werden würde und verurteilt werden würde, dann müssten wir die Tatsache aus der Bibel wegstreichen, dass es heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Auch diese Stellen müssten wir hinterfragen, die wir jetzt hier gelesen haben, denn eine Verurteilung eines Gläubigen ist nicht möglich. Und genau in der Verfolgung müssen wir daran festhalten. Wenn die Not kommt, wenn Leid kommt, wenn das Schwert kommt, wie er hier sagt, genau dann müssen wir wissen, Gott lenkt das Universum, Gott lenkt unser Leben, Gott führt uns gemäß seinem Ratschluss. Und auch wenn wir wie Schlachtschafe sind, wie es dann heißt in Vers 36, ändert das nichts daran, dass wir sicher bei ihm ankommen werden. In Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hier sehen wir, es ist nicht unsere Kraft oder unsere Güte, sondern wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier sehen wir, dass wir weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und das bezieht sich dann wieder letztendlich auf die Ewigkeit. Denn die Aussage bedeutet nicht, dass wir in jeder einzelnen Situation überwinden. Aber in Bezug auf die Ewigkeit, ja, da können wir das bezeugen und rückblickend werden wir es bezeugen können. Und nichts, sagt Paulus, wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und er erwähnt auch das Zukünftige. Nichts Zukünftiges kann uns scheiden von seiner Liebe. Denn manch einer sagt, ja Moment mal, nichts kann uns scheiden, nichts anderes, aber wir selbst. Aber da es ja hier heißt, nichts Zukünftiges, ist das mit beinhaltet. Nichts, was in Zukunft passiert, wird uns scheiden können von der Liebe des Christus. Und somit bleibt diese Sicherheit aus diesen Versen bestehen. Wir werden nicht enttäuscht werden, keiner wird enttäuscht werden, der auf den Herrn vertraut. Das hat im Übrigen Jesus selbst gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 10. Eine ganz bekannte Stelle, ich möchte sie aber trotzdem kurz vorlesen. Da sagt Jesus erstmal in Vers 25 und Vers 26. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Also es gibt solche, die gehören nicht zu Jesu Schafen. Die glauben auch nicht, so wie es hier heißt. Und dann sagt er ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also wodurch zeichnet sich ein Schaf des Herrn aus, dass er die Stimme des Herrn Jesus hört und ihm nachfolgt? Und in 28 lesen wir, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt, das ewige Leben, das sie bekommen, endet nicht plötzlich, denn es ist ewig. Und deswegen werden sie in Ewigkeit nicht verloren gehen. Weder während sie hier auf dieser Erde wandeln, denn das ewige Leben, sagt uns die Bibel, beginnt in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, bekommen wir ewiges Leben. Und noch natürlich in der Ewigkeit werden sie verloren gehen. Da sehen wir, wie sicher das ist, wenn man zu ihm gehört, dann darf man sich in ihm sicher und geborgen wissen. Und sowohl der Vater als auch der Sohn verbürgen sich dafür. Also zu der Frage, werden wir enttäuscht werden? Da müssen wir ganz klar mit Nein antworten und daran auch festhalten. Daran genau dann festhalten, wenn die Not und die Sorge kommt, wenn die Verfolgung kommt, dann ist es wirklich sicher, dann ist es wichtig zu wissen, dass wir sicher sind in ihm. Und es geht sogar noch weiter. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir nicht enttäuscht werden, sondern drittens, wir werden noch befähigt, das Gute zu tun. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Wir werden nicht enttäuscht werden. Da geht es erstmal um uns. Werden wir enttäuscht werden oder nicht? Und es ist wichtig, dass wir wissen, wir werden nicht enttäuscht werden. Gleichzeitig werden wir befähigt, das Gute zu tun. Auch im Anblick der Verfolgung, im Anblick von Situationen, wo wir es menschlich gesehen erstmal schwer haben, kommt noch hier die Steigerung, dass wir dabei das Gute tun, wie Petrus es sagt. Dabei, während wir uns in dieser Situation befinden. Nun, das Thema, das Gute tun, ist natürlich ein wichtiges Thema in der Schrift. Vom Wort her, das Petrus verwendet, dabei das Gute tun, kommt dieses Wort als Verb, es ist ein Verb, im Deutschen sind es ja zwei Wörter, Gutes tun, im Griechischen ist es ein Wort, ein Verb, und das kommt nur an dieser Stelle vor. Das stellt aber für uns kein Problem dar, denn das Wort gut ist in diesem Verb enthalten und das Wort gut, das finden wir sehr, sehr oft im ganzen Neuen Testament. Wir haben erstmal das Thema der guten Werke und die Bibel betont natürlich die wahren guten Werke. Es sind nicht Werke, mit denen wir uns die Seligkeit verdienen, sondern das sind Werke, die wir tun, weil wir rettenden Glauben haben und sie folgen dem Glauben nach. Das lesen wir in Epheser 2, ab Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind also eine Schöpfung Gottes oder ein Werk Gottes, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das heißt, diese neue Geburt, diese Rettung, dieses Heil, das muss geschehen sein, damit die wahren guten Werke kommen. Alles, was vorher getan wird, ist nur unser Gutdünken, aber nicht wirklich ein gutes Werk. Da meinen wir und bilden uns vielleicht ein, dass wir gute Werke tun, aber wir tun es nicht. Und das geht bei den Kindern schon los. Ja, der Esra betont oft, wie viele gute Werke er an einem Tag getan hat. Und wenn man ihn dann aufzeigt, ja Moment mal, damit kann man sich nichts verdienen. Und dann meint er doch, aber er war doch ganz nett und freundlich. Ja, das ist im Kind drin, auch wenn das Kind anders erzogen wird. Wenn ihm was anderes beibringt, ist dieser Gedanke drin, durch gute Werke zu gefallen, Menschen zu gefallen und dann auch Gott zu gefallen, steckt tief verankert im Menschen drin. Deswegen als Gläubige müssen wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass wir diese Werke für den Herrn tun, auch als Gläubige, dass es Werke sind, die vorbereitet sind, wie es hier heißt in Epheser 10. Es sind Werke, die Gott bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das sind die Werke, die ihm wohlgefällig sind. Mit denen verdienen wir uns nicht die Seligkeit. Aber Gott wird in seiner Barmherzigkeit sogar diese Werke belohnen. Obwohl sie von ihm vorbereitet worden sind, wird er die Gläubigen belohnen für das, was er vorbereitet hat. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Und es kann natürlich sein, dass für manch einen von uns die vorbereiteten Werke im Rahmen der Verfolgung geschehen. Dass Gott sie dort vorbereitet hat, erst kommt die Verfolgung und dann kommen gewisse Werke, durch die er verherrlicht wird. Und oft ist es dann nur, dass man im Rückblick sagen kann, das hat Gott genau richtig gemacht. Ich denke mal, oft ist es so, in der Situation sagt man vielleicht, irgendwas passt da nicht so ganz, ich bin nicht so ganz zufrieden. Und erst danach kann man dann rückblickend sagen, doch, das war genau so richtig, es war gut. Wir schauen eine weitere Stelle an im 2. Thessalonicher Brief. Kapitel 2. Ab Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Er hat uns, wie es hier gesagt wird, einen ewigen Trost gegeben und eine gute Hoffnung. Wieder ewig, Es kann uns nicht genommen werden. Und eine gute Hoffnung. Der Heilige Geist wird ja auch teilweise der Tröster genannt. Und es heißt von ihm, dass er bei uns sei in Ewigkeit. Und Petrus hat gesagt, dass der Geist Gottes auf denen ruht, die verfolgt werden. Das heißt, diejenigen, die verfolgt werden, können auf ganz besondere Art und Weise mit der Unterstützung durch den Heiligen Geist rechnen. Er ruht auf ihnen, um den Herrn Jesus zu verherrlichen. Und so auch hier, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ich denke, auch wenn wir nicht verfolgt werden, brauchen wir immer wieder Trost, brauchen wir Stärkung durch den Herrn und dürfen damit auch rechnen und sollen damit rechnen, dass wir das auch bekommen und dass wir in jedem guten Wort und Werk gestärkt werden. Und das ist das Schöne, was wir hier sehen am Wort. Der Herr sorgt für Trost, dann, wenn wir Trost nötig haben, er sorgt für Trost in solch einer schlimmen Situation und dann gebraucht er uns zu seiner Ehre. Er stärkt uns in jedem guten Wort und Werk. So auch im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Eine wichtige Aufforderung an uns, Kapitel 5, Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Was passiert, wenn uns Böses zugefügt wird? Was ist die erste Reaktion? Vielleicht Enttäuschung, wenn es Personen sind, die wir kennen. Vielleicht Wut, wenn es Personen sind, die wir nicht kennen. Der Wunsch nach Rache. Vielleicht wird manch einer sagen, Rache niemals, solche Gefühle kenne ich gar nicht. In solch einer Situation kann das aufkommen und der Wunsch kann aufkommen, es dem zurückzuzahlen. Und vielleicht ergibt sich sogar die Möglichkeit, sogar in der Verfolgung kann es sein, dass man irgendwie vielleicht etwas zurückzahlen kann und das soll man nicht tun, sondern wir sollen stattdessen das Gute tun. Das heißt, wir sollen dem Verfolger das Gute wünschen. Wir sollen ihm wünschen, dass er gerettet wird, dass er das Seelenheil findet. Und auch ganz praktisch. Es hat immer wieder Zeugnisse von Gläubigen gegeben, die dann tatsächlich später die Möglichkeit hatten, dem Peiniger etwas Gutes zu tun, das getan haben. Und das hat dazu bewirkt, dass er wirklich zum Umdenken und zum Nachdenken kam. Und deswegen dieses Grundprinzip, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann, wie es hier heißt, eben auch gegenüber dem Feind, diese Aufforderung, das Gute zu tun. Und gerade mit diesem Thema möchte ich schließen, den dritten Punkt mit dem Römerbrief in Kapitel 12. Ab Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist die Herausforderung und die Aufforderung an den Gläubigen. Und der Gläubige tut das nicht aus seiner Kraft, sondern er soll und darf sich dem Herrn anbefehlen, um durch ihn gestärkt, getröstet und befähigt zu werden, sich dann so zu verhalten. Ich möchte zusammenfassen, wir haben drei Punkte gehabt. Erstens, dass wir eben uns auch im Leid dem Herrn anvertrauen, obwohl ich gesagt habe, dass diese Aufforderung auch allgemein ist. Aber gerade im Leid ist es wichtig, dass wir uns ihm anvertrauen. Und wir werden nicht enttäuscht werden. Warum? Weil der Herr alles lenkt, weil der Herr die Umstände lenkt, das Universum lenkt, weil wir in seiner Hand sicher und geborgen sind. Und er wird uns nicht enttäuschen. Er als der gute Hirte wird seine Schafe sicher nach Hause führen. Und somit ist es nicht nur so, dass wir nicht enttäuscht werden, sondern wir werden auch befähigt und aufgefordert, gleichzeitig das Gute zu tun. Reich zu sein an guten Werken und speziell im Leiden, in der Not, uns zu fragen und den Herrn zu fragen, wie möchte er uns hier gebrauchen und das im Vertrauen auf ihn dann tun.